Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Studio Michael Hanisch. Hallo Michael.
Schönen guten Morgen.
Jede Woche wieder?
Ja, das könnte man fast schon denken. Letzte Woche gleiche Zeit war ich auch hier.
Kannst du bald eine eigene Sendung beantragen?
Das LTT hat ja eine, oder?
Wenn das LTT hat eine, dann könnt ihr euch doch nicht hier dahinter vorbleiben.
Müssen wir vielleicht mal nach der Stunde drüber sprechen.
Genau, das klären wir jetzt nicht hier, aber jetzt haben wir es immer mal öffentlich angesprochen. Du hast dein Interesse bekundet, darauf nageln wir dich im Zweifel fest. Aber du darfst natürlich immer wieder gerne auch hierher kommen ins Lokalmagazin.
Ich komme immer wieder gerne.
Und wenn die Premieren eben anstehen, dann sind diese Termine ja auch wichtig und gut für uns alle, für die Allgemeinheit. Sich zu informieren, was denn im Zimmertheater passiert.
Genau.
Samstag geht's weiter mit der nächsten Premiere Medea, klassischer Stoff.
Klassischer Stoff, auch klassischer Autor. Wir machen Medea nach dem Goldenen Vlies von Franz Grillparzer. Wir haben bewusst drunter geschrieben, nach Franz Grillparzer, ist aber so, aller Text, der verwendet wird, ist Franz Grillparzer, aber natürlich können wir nicht das komplette Goldene Vlies spielen. Deswegen haben wir uns konzentriert auf das erste Stück dieser Trilogie, der Gastfreund, und eben das dritte Stück, Medea. Und natürlich ist Medea so der wichtigste Titel und das ist natürlich auch die beherrschende Figur dieser Trilogie, dieses Stoffes. Und deswegen klassischer Stoff, klassischer Autor, die Klassikerproduktion sozusagen, diese Spielzeit bei uns.
Das Stück ist geschrieben jetzt 19. Jahrhundert?
Genau, 1819 hat Grillparzer das Stück geschrieben, 1821 ist dann zum ersten Mal das komplette Goldene Vlies am Burgtheater aufgeführt worden und natürlich ist es ein Stück des 19. Jahrhunderts, es ist auch so ein bisschen in der Tradition deutscher Klassik geschrieben, also Goethe, Schiller, Lessing. Auf der anderen Seite ist das ganz interessant, weil Grillparzer hier nicht nur einen antiken Mythos verarbeitet, sondern eben auch schon versucht, diese Figur Medea irgendwie psychologisch fassbar zu machen.
Er hat sich den Mythos, die alte antike Geschichte quasi zu eigen gemacht. Worauf geht es zurück? Wann war der Ursprung?
Ja, das ist ja eine ganz interessante Geschichte, dieser Mythos Medea, wie der wohl entstanden ist oder woher er kommt. Es ist ein Stoff, der nachweisbar zum ersten Mal, also schriftlich nachweisbar, um 1000 vor Christus ist. Medea, der Name bedeutet die Ratwissende, die Hilfeleistende. Das ist ja erstmal was, was wir mit Medea überhaupt nicht in Zusammenhang bringen. Tatsächlich ist aber dieser Urmythos Medea gar nicht der Mythos der kindsmordenden Mutter, sondern es ist tatsächlich einfach erstmal die Geschichte einer Zauberin, einer sehr wissenden Figur, einer helfenden Figur, die zusammen mit ihrem Gatten Jason diverse Abenteuer erlebt. Wann dann tatsächlich dieser Kindermord, dieses Rachemotiv dazugekommen ist, da ist die Forschung sich nicht ganz einig. Erstmals fassbar ist dieser Kindermord dann in der antiken Tragödie bei Euripides. Das ist ungefähr 300 vor Christus entstanden, also zur Blütezeit der antiken Tragödie, der griechischen Tragödie. Und hier wird zum ersten Mal Medea auch eben diese Kindermörderin. Die Entwicklung, die diese Figur dann genommen hat, geht in ganz unterschiedliche Richtungen. Also dieser Mythos, glaube ich, beschäftigt die Literatur seit 2000 Jahren, also über die Antike, also Euripides, dann Ovid hat in seinen Metamorphosen Medea mehrmals erwähnt, hat eine eigene Medea-Geschichte geschrieben. Es gibt eine Seneca-Tragödie. Dann in der Renaissance wird dieser Stoff aufgegriffen, in der Klassik wird er aufgegriffen, dann im 19. Jahrhundert und ich meine, im 20. Jahrhundert haben wir auch ein sehr bekanntes Beispiel, das vielleicht viele auch kennen, Christa Wolf, Medea Stimmen, wo versucht wird, diesen Mythos eben fassbar zu machen, aufzugreifen und immer wieder neu zu interpretieren. Und das macht Franz Grillparzer auch, denn er nimmt natürlich diesen klassischen Mythos, er versucht aber, diese Figur psychologisch fassbar zu machen, das gelingt natürlich nicht immer, denn es gibt bestimmte Aspekte, die kann man nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite, was das ganz Interessante an Franz Grillparzer ist, es ist einerseits ist Medea eine Wilde, eine Fremde, und das war auch bei unserer Arbeit das beherrschende Thema, was ist das Wilde, was ist das Fremde. Auf der anderen Seite macht Grillparzer aus dieser Medea eine ungemein neugierige Figur, die eigentlich auch Lust hat, das für sie neue Griechenland kennenzulernen. und die sich eigentlich versucht, in diese Gesellschaft zu integrieren. Und diese Gesellschaft lässt sich aber nicht von Medea beeindrucken. Sie verweigert Medea die Integration. Und erst dadurch kann oder wird eigentlich dieses Rachemotiv ausgelöst.
Das macht es ja wieder zu einem ganz modernen Stück.
Das ist auf jeden Fall ein ganz aktuelles Thema auch. Das hat uns auch sehr viel beschäftigt in der Vorbereitung. Jetzt zu Medea auch wirklich diese aktuelle Flüchtlingsproblematik. Was ist Integration? Wie soll Integration funktionieren? Was ist das Fremde? Was macht jemanden zum Fremden? Wer definiert überhaupt Fremdheit? Ist es die Politik, die Fremdheit definiert? Ist es die Gesellschaft? Wie kann die Gesellschaft auf das Fremde reagieren? Und auch immer wieder die Frage, will die Gesellschaft überhaupt, dass das Fremde integriert wird? Denn im Fall Medea ist es eindeutig so, dass die Gesellschaft das eigentlich nicht will.
Vielleicht nicht alle haben sicher den Stoff so parat, die Geschichte.
Ja, dann fassen wir doch mal die Geschichte ganz kurz zusammen. Die Geschichte geht los, also überstreckt sich sozusagen über einen längeren Zeitraum. Und natürlich wie in antiken Mythen, es gibt immer Götterflüche und Familienflüche und Schicksalstragödien. Was da alles im Vorfeld abläuft, das lasse ich mir jetzt mal außen vor, denn wir steigen jetzt einfach mal ein bei dem Ursprung, beim Gastfreund. Ein Grieche, Phryxus, kommt mit einem goldenen Vlies nach Kolchis. Kolchis ist ja sogenanntes Barbarenland, liegt am Schwarzen Meer, also hat nichts mit Griechenland zu tun. Aber er hat im Traum einen Gott gesehen, der ihm eben beauftragt hat, das goldene Vlies nach Kolchis zu bringen. In Kolchis herrscht König Aietes und dieser König Aietes hat zwei Kinder, Medea und Absyrtos. Und Medea ist Priesterin in Kolchis und eben auch die Beraterin des Königs. Nun kommt dieser Gastfreund und Aietes verfällt sofort diesem goldenen Vlies und möchte die Schätze, die Phryxos mitbringt, ihm rauben. Und deswegen macht er Medea zu seinem Werkzeug, denn Medea ist nicht nur die Ratwissende, sondern auch Zauberkundige und lässt sich von Medea einen Schlaftrunk mischen, der dann eben Phryxos und seinen Gefährten gegeben wird, damit sie eben leichter zu überwinden sind. Nun ist es aber so, dass Phryxos im letzten Moment diesen Plan durchschaut und Aietes das goldene Vlies als Pfand gibt, mit einem Fluch beladen. Und zwar, Aietes darf das Vlies behalten, aber er muss das Vlies unbeschädigt dem unbeschädigten Eigentümer, also Phryxos, wiedergeben. Das hält Aietes nicht davon ab, Phryxos zu töten und damit ist das Vlies mit einem Fluch beladen, einem Fluch, der die Familie des Aietes treffen wird. Im nächsten Teil der Geschichte kommt nun Jason, ein Grieche, nach Kolchis und Jason hat von seinem Onkel den Auftrag bekommen, das goldene Vlies nach Griechenland zurückzuholen und damit verbunden die Aussicht auf die Königswürde. Denn der Onkel hat Jasons Vater ermordet, hat den Thron an sich gerissen, Jason ist der eigentliche Thronanwärter, würde gerne natürlich diesen Thron besteigen, aber der Onkel will natürlich diesen Jason loswerden und deswegen stellt sich ihn vor diese unerfüllbare Aufgabe, das goldene Vlies zurückzuholen. Denn das goldene Vlies ist mittlerweile nicht nur fluchbeladen, sondern wird von einem Drachen bewacht. Und nun kommt Jason nach Kolchis, trifft dort auf Medea. Medea verliebt sich in Jason und Medea hilft ihm, das goldene Vlies diesem Drachen abzunehmen. Als Aietes das mitbekommt, verflucht Aietes den Bund zwischen Jason und Medea. Die beiden müssen fliehen. Nehmen Absyrtos, den Bruder Medeas, mit, der wird dann oder fällt auf der Flucht. Es ist unterschiedlich, in manchen Mythen tötet Jason ihn, in manchen Mythen tötet Medea ihren Bruder, um ihn zu zerstückeln, um die Leichenteile ins Meer zu werfen, um Aietes, der die beiden verfolgt, aufzuhalten, weil der nämlich erstmal dann die Leichenteile einsammeln muss, um seinen Sohn würdevoll bestatten zu können. Nun gut, Jason und Medea gelingt die Flucht. Sie kommen nach Griechenland, sie kommen zu Jasons Onkel. Jasons Onkel möchte natürlich den Thron nicht freigeben. Jasons Onkel ist aber mittlerweile erkrankt. Und Medea soll den Onkel heilen. Medea macht das auch. Aber mittlerweile ist auch eben Jasons Onkel dem Fluch des Vlieses verfallen und tötet sich selbst. Aber dieser Selbstmord wird Jason Medea in die Schuhe geschoben. Sie müssen wieder fliehen und jetzt fliehen sie nach Korinth. Nach Korinth zu König Kreon. Dort ist Jason nämlich aufgewachsen im Exil, zusammen mit Kreons Tochter Kreusa. Nun sind sie in Korinth. Jason erbittet Asyl. Ihm wird dieses Asyl gewährt. Das Asyl wird Medea nicht direkt gewährt, sondern nur indirekt gewährt, denn Kreon hat Angst vor dieser Fremden, vor dieser nicht fassbaren Person. Ja, und nun sind wir in Korinth und Jason und Kreusa erneuern ihren alten Bund, ihre alte Liebesgeschichte. Kreon beschließt, Jason mit Kreusa zu verheiraten und Medea zu verbannen. Und Medea wehrt sich natürlich gegen diese Verbannung, würde gerne dann schließlich in die Verbannung gehen, fordert aber beide Kinder ein, also ihre Kinder mit Jason, die haben zwei Söhne. Und nun kommt es eben um den Streit um die Kinder und ich glaube, der Ausgang ist dann doch wieder allen klar. Medea, die nicht nur die neue Gattin des Jason tötet, sondern eben auch ihre beiden Kinder tötet.
Und wie sie quasi zu diesem Entschluss kommt, das ist dann quasi Teil der psychologischen Gestaltung.
Genau, das ist eben der wichtige Teil bei Grillparzer auch eben dieser Wechsel von dieser eigentlich unglaublich neugierigen Figur, die Lust hat auf das Fremde, Lust hat Neues kennenzulernen, die Lust hat auch die griechische Kultur kennenzulernen. Grillparzer hat wunderbare Szenen da eingebaut, wo Medea versucht, die Leier zu erlernen, sich griechisch zu kleiden, sich richtig auszudrücken, also richtig zu sprechen, nicht eben Barbarensprache zu sprechen. Und all diese Erstrebungen, die Medea da hat, schlagen eben fehl, weil plötzlich eben Kreon und die korinthische Gesellschaft sagt, du hast hier in unseren Kreisen nichts verloren und vielmehr noch eben deine Kinder, die behalten wir ein, weil die sollen ja nicht in Barbarenstamm aufwachsen, sondern sollen unter Menschen aufwachsen. Denn für Kreon und die korinthische Gesellschaft, also Kreon ist stellvertretend für die korinthische Gesellschaft zu sehen, ist Medea kein Mensch.
Sind die Korinther in dem Fall dann noch härter und als die vorigen Stationen? Wobei, da gab es ja auch Verbannungen, haben Jason und Medea noch zusammengehalten.
Da war Medea noch die Hilfeleistende auch, also bei Jasons Onkel. Also da kamen ja die Töchter des Pelias, also des Onkels von Jason, haben Medea noch um Hilfe gebeten. Nun ist es tatsächlich so, dass Medea irgendwie immer mehr vereinsamt. Also Jason, ihr Mann, steht eigentlich schon zu Beginn der Medea-Tragödie nicht mehr zu seiner Frau. Kreusa, die Tochter des Kreon, macht einen Versuch, sich Medea anzunähern. Sie ist auch diejenige, die Medea eben das Leierspiel beibringt, die griechische Kleidung nahelegt und versucht sie eben wirklich auch freundlichst zu empfangen. Nun ist es so, dass Kreusa aber leider eben auch in dieses politische Kalkül dann mit eingewebt wird. Und natürlich sind dann natürlich auch Gefühle mit dem Spiel, also denn Jason und Kreusa waren in früheren Zeiten ein Paar und Kreusa hat dann wiederum doch wieder noch Gefühle für Jason und Jason ist Mann, der über Leichen geht, im wahrsten Sinne des Wortes, der genug von seiner Frau hat, der auch, glaube ich, das Verhältnis mit Kreusa erstmal aus rein politischem Kalkül ansieht, denn wenn er Kreusa heiratet, dann hat er ja Anspruch auf den korinthischen Thron und kann König Kreon beerben.
Also machtpolitisches Kalkül spielt da für
absolut
ihn eine Rolle.
Also das ist, glaube ich, generell an dieser Figur. Also wir haben uns auch sehr gefragt, die Tragödie, also was ist die Tragödie? Also mal fernab davon, dass wir diesen Begriff Tragödie heute ein bisschen inflationär gebrauchen, das ist eine Tragödie, wenn der Unfall auf der Autobahn oder das ist tragisch, wenn das und das passiert. Nein, wir sind mal zurückgegangen auf diesen wirklich Ursprungsbegriff der Tragödie. Also Aristoteles hat es ja mal versucht festzulegen in seinem Kommentar zu den griechischen Tragödien und er hat ja gesagt, eine Tragödie passiert dann, wenn ein Mensch unbewusst wissend in sein Unglück rennt. Also dass es ihm einerseits eben nicht bewusst ist, dass er jetzt Fehler begeht, auf der anderen Seite es ihm doch irgendwie bewusst ist. Und erst dann wird es eben tragisch, wenn am Ende dieser Mensch erkennt, was er alles getan hat, und dass das eben sein Leid jetzt auslöst. Bei Medea ist es so ein bisschen anders. Also wir haben uns immer gefragt, ist Medea die tragische Figur? Ich meine, Die meisten Stücke sind nach Medea benannt, aber so eine wirklich tragische Figur ist sie nicht, denn sie ist erstmal eine offene Figur, also gerade bei Grillparzer, die auch versucht, auf das sie Umgebende zu reagieren. Wenn es allerdings dann eben zu den Morden kommt am Ende, dann geschehen die sehr bewusst. Das ist eine sehr bewusste Rache, die Medea ausführt. Insofern kann man hier jetzt nicht davon reden, dass das für sie das tragische Erlebnis ist oder dass sie die tragische Figur des Stückes ist. Aber auch Jason ist das nicht. Denn auch Jason handelt eben aus politischem Kalkül, aus Machtspiel. Wir kamen dann irgendwie zu dieser Erkenntnis, dass die wirkliche Tragödie in Medea die der Gesellschaft ist. Nämlich die Gesellschaft, die eben nicht bereit ist, das Fremde aufzunehmen, die Fremde zu integrieren, die auch eben ganz unbewusst diese Fehler macht, indem sie erstmal gegenüber Medea sehr zurückhaltend ist, sie sehr in Frage stellt, die zwar auch immer wieder Versuche macht, also hier stellvertretend für die Gesellschaft Kreusa, die dann Versuche macht, Medea doch in die korinthische Gesellschaft einzuführen. Diese Versuche aber dann doch scheitern, und deswegen haben wir gesagt, für uns, und das haben wir auch versucht in unserer Arbeit rauszustellen, dass die wahre Tragödie eben eigentlich bei der Gesellschaft liegt.
Und der Fluch, denn davon ist die dann ja im Endeffekt auch befallen, oder?
Ja, auch natürlich, weil dieser Fluch des Vlieses geht dann auf die Gesellschaft über. Also auch hier stellvertretend für die Gesellschaft, König Kreon wird dann auch von diesem Fluch des Vlieses heimgesucht. Plötzlich möchte er dieses Vlies unbedingt besitzen. Es ist das Einzige, was er von Medea fordert am Ende. Und Medea ihm das erstmal bereitwillig zugesteht, allerdings natürlich schon im Hinterkopf mit ihren Racheplänen. Es gibt da eine wunderbare Stelle, wo Medea sagt, Medea war ich, Medea bin ich wieder. Denn es ist so, dass sie zwischenzeitlich ihre Figur Medea eigentlich abgelegt hat zugunsten einer griechischen Medea, eines griechischen Alter Egos. Und wenn sie dann am Schluss eben sagt, Medea war ich, Medea bin ich wieder, kehrt sie eigentlich zurück zu ihrer eigentlichen Bestimmung und wird eigentlich wieder zu dieser Zauberin, zu dieser, ja, in dem Fall Ratwissenden für sich selber.
Zu ihren Wurzeln dann auch. Was wissen wir denn über die Symbolkraft auch des Vlieses? Wofür steht das Vlies denn außer jetzt für einen Fluch?
Das Vlies ist eigentlich ein Symbol für einen Gott, und zwar für den Gott Helios, griechischer Sonnengott. Und insofern ist das natürlich auch ganz interessant, dass dieses Vlies eigentlich erstmal was Strahlendes ist. Helios ist auch eine Figur, die ja eigentlich eine allwissende Figur ist, eine durchdringende Figur ist, vor allem die in das Innere des Menschen sehen kann. Und so wird dieses Vlies auch immer wieder zum Spiegel der eigenen Seele, des eigenen Gewissens. Also in dem Moment, als Pelias, also zum Beispiel Jasons Onkel, an dem erkrankt, Medea ihm hilft, Medea macht dann einen Aderlass bei ihm, verbindet ihn aber, dann erscheint ihm aber im Vlies das Gesicht des Bruders, den er ermordet hat, und er reißt sich diese Verbände von den Armen und verblutet. Insofern ist natürlich das Vlies hier an der Stelle zum Beispiel einfach der Gewissensspiegel. Und auch an anderer Stelle, das Vlies ist immer wieder auch Symbol eben für das eigene Gewissen, das aber auch eben immer blutbefleckter wird. Also am Ende, auch das wird mehrmals thematisiert, ist das Vlies voller Blut von Aietes, Absyrtus, Pelias, Phryxos, am Ende dann eigentlich ja auch indirekt wiederum von Kreusa und Medeas Kindern. Also es ist einfach auch Symbol für diesen Fluch, das dann eben das Leid auch transportiert.
Und überall, wo es auftaucht, überall, wo der Fluch dann eben auch greift, hinterlässt genau. Er seine Leichen.
Ja, das ist auch natürlich auch ganz interessant sozusagen nochmal mythologisch gesehen, denn Medea ist eigentlich eine Nachfahrin des Helios, dieses Sonnengottes. Also mythologisch betrachtet ist Medea die Enkelin des Helios. Und das heißt, sie hat natürlich auch einen Teil dieser göttlichen Kraft in sich. Deswegen ist sie eben auch diese Zauberbegabte, die eben heilbringende oder todbringende Tränke machen kann, die eben Drachen beschwören kann, die aber auch so eine Art Seherin ist. Und das ist noch ganz interessant, denn es kommt noch ein zweiter mythologischer Aspekt ins Spiel. Sie ist nicht nur Symbol oder Vertreterin des Helios, sondern auf der anderen Seite einer anderen Göttin, der Hekate, der Göttin der Fremdheit, der Wegkreuzungen, einer Göttin, die weder Tod noch Leben zugeordnet ist, die weder Fluch noch Segen bringen kann, also eine zerrissene. Und das verkörpert natürlich diese Medea-Figuren auch noch ganz besonders.
Von diese mythologische Enkelin des Helios, das hat sie ja fast ein bisschen Anrecht drauf sogar. Oder hat es damit zu tun, auch dass das Vlies überhaupt dann in das Barbarenland auch
genau,
kommt?
Genau, also das Vlies ist ein Symbol des Helios und Helios ist es auch, der Phrixos, also diesem Gastfreund, der am Anfang ermordet wird, den Auftrag gibt, das Vlies nach Kolchis zu bringen. Und natürlich ist Medea diejenige, die den Anspruch auch auf dieses Vlies hat. Ganz einfach auch aus familiären Gründen sozusagen. Und das wird auch immer wieder, oder das betont sie dann auch immer wieder, warum das Vlies bei ihr ist. Es ist ihr Lohn, es ist ihr Anrecht, als sie zu Pelias gerufen wird, um eben ihn zu heilen, fordert sie nur einen Lohn und das ist nämlich das Vlies, weil sie mit diesem Vlies verbunden ist. Und wenn man auch die klassische Mythologie weiter denkt, sie wird dann dieses Vlies aus Korinth auch wieder mitnehmen und dieses Vlies gehört zu Medea. Es ist ein Symbol für die Sonne, für diesen Sonnengott, aber es ist eben auch ein Symbol für diesen Fluch und es ist ein Teil von Medeas ja, Seelenheil auch. Ja.
Es geht viel um das Verhältnis auch zwischen den Griechen oder den griechischen Gesellschaften und den Barbaren. Aber steht die Medea dann stellvertretend für die Barbaren oder erfahren wir da auch noch mehr, erfährt man noch mehr über quasi deren Gesellschaft?
Ja, also es ist gerade in den beiden ersten Teilen der Trilogie, die spielen in Kolchis, also in dieser barbaren Gesellschaft. Allein dieser Begriff Barbar ist natürlich irgendwie, eigentlich ist es nicht, dass es eine barbarische Gesellschaft ist. Es ist genauso wie Griechenland eigentlich eine Hochkultur. Eine andere Hochkultur als Griechenland, die jetzt vielleicht nicht eben die schönen, glatten, behauenen Säulen und die schönen Bildwerke hat und so, die aber auf jeden Fall eine Kultur hat, die über einen Kult verfügt, die über Sprache verfügt, die über gesellschaftliche Umgangsformen verfügt. Diese gesellschaftlichen Umgangsformen erscheinen natürlich den Griechen, die nach Kolchis kommen, als fremd. Gerade aber auch das Verhältnis des Phrixos, also des ersten Griechen, der nach Kolchis kommt, der begegnet eigentlich dieser Gesellschaft in Kolchis relativ unvoreingenommen. Er kommt klassisch als Gastfreund mit einem grünen Zweig in der Hand. Das heißt, er kommt als friedlicher Bittsteller, er kommt zu Aietes, um dort ja Asyl zu suchen. Er bringt eben das goldene Vlies mit als Weihegeschenk für den Gott der Kolcher, der nichts anderes ist als eben dieser griechische Helios. Die Kolcher nennen ihn halt nur anders. Das ist auch ganz interessant, dass dort in diesen antiken Mythen eigentlich schon angestrebt wird, irgendwie, dass man die Götter in Verbindung bringt. Also dass nicht jedes Volk anscheinend seine eigenen Götter hat, sondern dass diese Götter einfach nur in verschiedenen Namen, verschiedenen Formen auftreten und vielleicht stellvertretend doch für einen ursprünglichen Gott oder einen gemeinsamen Gott stehen. Da erfahren wir ein bisschen was über die Gesellschaft und was eigentlich das Eigentliche dort ist, ist auch einfach Neid und Habgier, was eigentlich erstmal die Konflikte auslöst. Es ist eben Aietes, der unbedingt dieses Vlies besitzen möchte, aber es eben nicht mit Phrixos teilen möchte, sondern alleinige Besitzer sein möchte. Und insofern unterscheiden sich eigentlich diese Gesellschaften überhaupt nicht voneinander. Und es ist ganz interessant, auch die Parallelität dieser Gesellschaften zu sehen. Während am Anfang eben Phrixos nach Kolchis kommt und dann am Ende eben Medea nach Korinth kommt, es sind eigentlich ähnliche gesellschaftliche Formen und beide Gesellschaften sind nicht bereit, sich mit dem Fremden auseinanderzusetzen.
Spannend. Medea im Zimmertheater, Premiere ist am Samstag, wahrscheinlich ausverkauft.
Die Premiere ist leider ausverkauft, aber wir haben ja noch ganz viele andere Vorstellungen.
Michael Hanisch vom Zimmertheater heute bei uns zu Gast. Wir hören ein paar Takte Musik und gehen dann in die Umsetzung des Stückes Medea von in der Nach Franz Grillpaar. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag zu Gast. Das Zimmertheater jetzt in zweiter Person auch noch mit André Hollesi. Hallo.
Hallo. Hallo.
Olezi, Entschuldigung. Olezi.
Genau, ein stolzes TZ, muss man denken.
Der Name ist ein bisschen kompliziert. Ja, das, ist kompliziert. Sprechen leider viele falsch aus.
Da fühle ich mich auch immer fremd, wenn ich diesen Namen sage. Worum geht's heute Abend eigentlich?
Heute geht's um deine Regiearbeit, Medea im Zimmertheater. Wir haben den Mythos geklärt und gehen jetzt in die praktische Arbeit. Wie hast du angefangen? Wie hast du dich dem Stück angenähert und das dann mit deinen Schauspielern umgesetzt?
Ja, wir haben, also nachdem wir 5 Kisten Wein, nein, okay, das, ich habe überlegt, mache ich den Geigen, mache ich ihn nicht. Ich habe ihn gemacht.
Für alle, die es noch nicht wissen, Endre ist ein Spaßvogel.
Gott sei Dank habe ich Wein gesagt. Auf jeden Fall, okay, es wird schlimmer. Auf jeden Fall, der stellvertretende Intendant hier versinkt in seinem Stuhl. Gut, okay, aber er lächelt. Alle lächeln noch. Also nein, schlussendlich, was auch den Einstieg der Arbeit angeht, ist, mich hat auch immer, mich interessiert vordergründig auch in diesem Medea-Projekt, auch wie erzählt man Medea? Also wie erzählt man Medea, die für das andere steht, die für das Fremde steht, die wie erzählt man Korinth, also Zivilisation, wie erzählen wir uns, also unsere Wirklichkeit, unsere Welt, unsere Werte, die aus unseren Werten konstituiert ist. Und das ist so ein bisschen so, das war so das Randtasten, so von wegen, sind das drei Figuren auf der Bühne oder sind das drei Erzähler auf der Bühne, sind es drei Anwälte der Figuren? Also das waren das war so die Herangehensweise. Also wie stellt man was dar? Muss man jetzt, also was heißt fremd? Was ist ein Barbar? Muss man da jetzt auf einen Vieren rumkrabbeln und Huga Huga sagen? Oder was? Also wie stellt man, wie stellen wir uns, also wir, und das wir wirklich definiert als wir aus unserer westlich-christlichen Denke heraus, wie stellen wir das andere vor? Und das waren so viele spielerische Ansätze, die wir so 2 Wochen lang so rumprobiert haben. Und klar, da haben wir jetzt 3 schöne und starke Figuren auf der Bühne. Aber so, das war so ein bisschen ein Prozess, der eigentlich so gestern vielleicht langsam heute Abend dann, also es von meiner Seite mal so beendet. Man will Prozesse eigentlich nie definitiv beenden, weil das geht dann wahrscheinlich weiter in den Vorstellungen, aber zumindest dieses Findungsprozess kann jetzt so abgeschlossen werden, so heute Abend dann.
Also es ist, glaube ich, tatsächlich so, wie Andre sagt, es waren viel Diskussionen auch im Vorfeld, also nicht nur auch die ersten 2 Wochen der Produktion, die Konzeptionsprobe, es wurde sehr viel diskutiert. Andre und ich haben uns im Vorfeld einige Male getroffen und es gab noch einen anderen Partner im Vorfeld dieser Produktion, der diese Produktion ein bisschen mit betreut, begleitet. Andre studiert ja auch nebenbei an der Uni Tübingen, also er ist nicht nur Schauspieler und Regisseur. Und in dem Zusammenhang war Professor Dr. Frauke Berndt auch eine ganz wichtige Person, die uns ganz viel Einblick auch nochmal in den Mythos Medea gegeben hat, ganz viele Informationen gegeben hat und wo Andre sich auch ganz viel auseinandergesetzt hat mit diesem Mythos. Also vielleicht erzählst du auch kurz dazu gerne noch ein bisschen was.
Also eben Frau Berndt war wirklich also auch absolut, wie sagen wir, initial, also es hat da Initialzündungen gegeben, also nicht nur für das Entdecken des Medea-Stoffes, also sie ist auch wirklich eine, kann man sagen, Medea-Expertin und also den Medea-Stoff so bei ihr zu entdecken, auch weil sie einen bestimmten Zugriff, also die Art, wie sie immer noch auch, also wenn ich wage es überhaupt nicht, hoffe Frau Berndt ist d'accord damit, aber ich finde, dass sie immer noch auch eine Suche in der Medea ist und das ist das, was ich so spannend finde, dass man Medea immer noch, das ist das Faszinosum dieses Mythos, dass man Medea immer noch weiter sucht und das war sehr geholfen, eben dieses Suchen, weil man auch dieses darüber, über Medea reden so auch weiter so entdecken konnte, auch mit Frau Berndt. Und Frau Berndt ist auch zudem noch eine Expertin in Narratologie und also wie erzählt man Geschichten, und das waren so irgendwie so die zwei Kernpunkte, also wie erzählt man das andere und wie erzählt man Geschichten überhaupt, und das praktisch die Synthese davon ist so ein bisschen wieder so der Grundstein, wie der Abend angegangen wurde und wie ich glaube, dass der Abend jetzt auch ist. So.
Also es war ja auch, ich habe das vorher ja schon erzählt, so ein bisschen, wie wir uns dem Stoff auch angenähert haben, mit eben unserem, dass wir mit dem Gastfreund eben beginnen und dann eben erst in die Medea einsteigen, also eben ein bisschen dieser Trilogie von Grillparzer auch folgen, wobei im zweiten Teil des Argonautenzuges, da der taucht fast gar nicht auf, da gibt es nur stellvertretend einen Monolog von Jason. Aber das waren eben auch genau diese Überlegungen. Wie erzählt man diese Geschichte richtig? Wo fängt man wirklich an? Und man muss eben, man kann nicht nur in der Medea Tragödie einsteigen, sondern man muss die Vorgeschichte auch ein bisschen wissen, weil sonst versteht man diese Tragödie nicht, die Parallelen auch nicht, was ich eben vorhin erklärt habe, diese Parallelgesellschaften, die eigentlich wirklich ähnlich sind oder fast identisch sind, nur eben, dass man das eine als Barbarenvolk bezeichnet, das andere ist die klassische griechische Hochkultur.
Ja.
Und was wir vielleicht noch vorhin nicht erwähnt haben, was Endre aber jetzt schon angedeutet hat, wir machen das Stück mit 3 Schauspielern. Das heißt, es sind nicht alle Rollen 1:1 besetzt. Und da kommt eben auch das, was Endre gerade gesagt hat, mit der Erzählhaltung. Wie nähert man sich diesem Stoff an? Welche Figur nimmt welche Erzählhaltung ein? Und gibt es die eine eindeutige Medea-Figur? Gibt es die eindeutige Jason-Figur? Oder gibt es auch da Wechsel?
Ja, was ist dabei rausgekommen? Bei dem Prozess?
Das ist, ja, das ist ein Prozess bleibt. Es hört sich platt an, aber es ist so. Also es ist, wir haben die Plotline verfolgen wir praktisch von Grillparzer, aber wir hören auch an einer bestimmten Stelle auf, um da das Ende offen zu lassen oder mehrdeutig. So.
Und jetzt von den Figuren her ist es schon so, dass wir eben, wir haben eine ganz klare Medea-Figur, wir haben eine klare Jason-Figur und wir haben eine ganz klare Kreon- und Kreusa-Figur. Allerdings eben, das ist der Clou an der ganzen Sache. Kreon, Kreusa sind eindeutige Figuren, aber zusätzlich, und die werden beide von Nicole Schneider gespielt. Und zusätzlich ist aber Nicole so eine Art Erzählerfigur und übernimmt noch ganz viele andere Figuren, die aber eigentlich alle so angelegt sind, dass es in sich geschlossene eigene Figuren sind. Und das Interessanteste, und so viel sei vielleicht einfach jetzt vorab verraten, es gibt eine Alter-Ego-Media-Figur. Also es gibt an mehreren Stellen eigentlich zweimal Media auf der Bühne. Und das war, glaube ich, der spannende Prozess auch im Sinne von, wie erzählen wir die Geschichte, dass sich eben Medea nicht so eindeutig fassen lässt und dass es eigentlich eben so wie das Vlies eine Spiegelfläche ist, eine Reflexionsebene ist, dass es auf der Bühne eben diese Reflexionsfläche auch gibt.
Aber in der Regel zweimal Jason und Medea.
Also,
als Figuren.
Genau, also Agnes Decker spielt Medea, Paul Schäffer, unser neues Ensemblemitglied, spielt Jason und dann eben die dritte im Bunde ist Nicole Schneider, die eben auch sehr eindeutig Kreon spielt, ganz eindeutig Kreusa spielt, ganz eindeutig Gora spielt, aber die eben darüber hinaus noch eine Erzählfigur ist.
Und wie hast du deine Schauspieler quasi dann da an der Hand genommen? Wie hast du denen deine Vision näher gebracht?
Ich habe von diesen 2 Kisten Wein gesprochen. Okay, ich gebe zu, es war nicht Wein. Oh Gott, jetzt habe ich es wieder. Man muss pa. Ich liebe Hollywood-Klischees. Das Tolle war eigentlich von Anfang an in diesem Projekt, also ich meine, wenn man es jetzt so ausgehend von Frau Berndt, die Plattform geboten hat, Medea kennenzulernen und auch mit ihrer Sicht auf Medea praktisch der Begeisterung für, also bei mir zumindest, für Medea entfachen konnte, konnte ich praktisch diese Begeisterung einfach, das war so eine schöne Kettenreaktion. Ich habe das dann praktisch ins Büro gebracht. Die Intendanten sind auch sofort drauf eigentlich angesprungen. Das ist, war kein langer Prozess eigentlich. Und
ich habe auch das Gefühl, dass die Begeisterung dann eben weitergetragen wurde für diesen Stoff einfach, auch in das Produktionsteam. Also ich glaube, bei der Konzeptionsprobe, wir haben unglaublich viel diskutiert über Medea, was ist Medea, was macht sie aus. Jetzt haben wir den Vorteil auch noch, Nicole Schneider hat vor ein paar Jahren schon mal Medea gespielt, ja. Also und da hat sie die Medea gespielt und nun sind wir immer alle, wir alle kennen diesen Mythos, wir alle kennen diesen Stoff und wir alle wissen, was er bedeutet, aber im wir wissen nicht, was er bedeutet auf der anderen Seite. Wir kennen eigentlich nur ein Klischee dieses Stoffes und sich dadurch mit diesem Stoff auseinanderzusetzen, mit diesen verschiedenen Aspekten auseinanderzusetzen, mit den verschiedenen Erzählhaltungen gegenüber diesem Stoff auseinanderzusetzen. Das war eine unglaublich spannende Beschäftigung.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, dass, ich bin natürlich nicht bei jeder Probe mit dabei als Dramaturg, aber wenn ich dann kam, dass eben genau diese Auseinandersetzung auch wirklich stattfindet auf den Proben und stattgefunden hat und dass wir jetzt eben auch hoffen, dass diese Auseinandersetzung sich dann eben auf den Zuschauer transportiert. Ja. Deswegen auch eben.
Das wäre die Endkette eigentlich. Ja. Also weil es ging von den Spielern wirklich nonstop durch und es hat uns begleitet und wir hatten eigentlich immer, also es war auch klar, wir haben auch privates geredet, aber dass die Gespräche haben sich immer, also wir waren echt so 8 Wochen in dieser Medea. Also es passiert auch nicht allzu oft. Also, und es hat aber auch nicht, es ist ja auch keine Wertung oder so. Das ist einfach. Es gibt Stoffe, die genau, also Abende, die sind genauso toll und tolle Probenzeiten, aber man ist dann nach der Probe, muss man was anderes machen. Aber hier mit der hat irgendwie, habe ich das Gefühl, alle begleitet durch den Alltag und in diesen 8 Wochen. Und ja, das wäre schön, wenn die Diskussion sozusagen weiterginge.
Ja, wir bemühen uns auch natürlich, diese Diskussion fortzusetzen, ja. Also denn wir haben auch ein Begleitprogramm zu Medea zusammen mit Frauke Berndt geplant. Das heißt, es gibt mehrere Begleitveranstaltungen zu Medea. Also es wird 3 Abende geben mit sozusagen Expertengesprächen im Anschluss an die Vorstellung. Einmal zum Thema Medea multimedial, Medea psychologisch, Medea mythologisch. Haben dort jetzt weiß ich nicht die Titel genau, Dr. Wortmann oder Professor Dr. Wortmann, Professor Robert Männlein. Wir haben wirklich auch Experten geholt, zum Teil eben auch aus Mannheim, die dann eben kommen, um mit uns hinterher zu sprechen. Da wird es ein Begleitprogramm geben, was, glaube ich, unglaublich interessant ist und diese Diskussion fortführen wird. Andre und ich werden im Dezember, es gibt ja im Zimmertheater das Café Philo, also einmal im Monat eine Diskussionsveranstaltung, das wird sich mit dem Thema Medea beschäftigen, das werden Andre und ich dann vorbereiten. Es wird Werkeinführungen vor Vorstellungen geben, also alle Vorstellungen, wo es im Anschluss kein Expertengespräch gibt, werden eine Werkeinführung haben, sodass wir wirklich auch möchten, dass diese Diskussion ans Publikum weitergegeben wird und dass wir mit dem Publikum ins Gespräch kommen möchten, in diesem Stoff uns weiter bewegen möchten, weil eben der so uns alle so beschäftigt hat, eben nicht nur auf der Produktion, sondern das kann ich jetzt auch nochmal so sagen, auch auf der Büroebene, bei der Schneiderei, bei der Requisite. Dieses Thema Medea beschäftigt uns wirklich seit 8 Wochen.
Ja.
Und da geht es dann immer wieder um die Fremdheit. Du hast es gesagt auch, na, wie stelle ich das dar? Wie hast du im Endeffekt, wie bist du damit umgegangen dann auch dramaturgisch und bei der Inszenierung?
Na, sagen wir so, es sind 3 große Rahmen auf der Bühne und da drin kann man nur gebückt stehen. Ja, das ist mal ein mal bisschen auch was Jörg Züsigs Bühnenbilder immer angeht, dass sie bis so auch die schon eine dramaturgische Setzung mit sich bringen und die Kostüme sind wirklich unfassbar. Also auch was Luzi, wie heißt Luzi zum Nachnamen eigentlich?
Botzkurt.
Luzi Botzkurt und Jörg da wirklich Gewänder geschneidert haben und die sind natürlich haben so deutliche Zeichen, die man halt, wie man sich Reichtum oder Zivilisiertheit vorstellt, aber trotzdem sind sie auch so üppig, dass die Schauspieler auch damit umgehen müssen. Also die sind, man muss sie formen auch. Also man muss den Stoff formen, in dem man sich dann begibt, um sich zu repräsentieren. Und das sind so eigentlich, also das, man, ich, es ging eigentlich so, oder was, wie ich finde, was wieder Abend, die erwünschte Wirkung wäre, dass die Differenz gezeigt wird. Dass man praktisch diese Nullpunkt eigentlich zeigt. Der Nullpunkt ist, ich bin ein Mensch, Biomasse sozusagen aus Erde und dann ziehe ich Zeichen oder hülle ich mich in Zeichen ein, die, mit denen ich nach außen drehe. Das hört sich sehr technisch an. Das ist dann tatsächlich eigentlich sehr spielerisch. Aber eigentlich geht es um die, genau diese Differenz zu zeigen, diese Differenz von, ja, wenn man jetzt einfach jetzt salopp gesagt nackt dastünde und dann
verschiedene Schichten anzieht.
Sieht man verschiedene Schichten, die dann eben auch automatisch verschiedene Verhaltensformen und Sozialisation mit sich bringen. So, und das ist so, also diese Reibungspunkte sind so das, was.
Sind das dann viele Zuschreibungen auch von außen?
Genau, das trifft es absolut. Also die Figuren, wir haben jede Möglichkeit genutzt, wo die Figuren sich gegenseitig mit Attributen zuschreiben können. Also ob es jetzt wild, dunkel und barbarisch ist oder mild, hell und sittig, gerecht. Also das haben wir nie ausgelassen, dass dem Zuschauer auch mit dem Zuschauer zusammen eine Brille aufzusetzen und diese Attribute auf das Gesehene zu setzen und das entweder eben und dabei hoffentlich eine Reibung zu erzeugen mit dem, was man dann sieht.
Das steht dann wirklich da oder die sagen es dann wirklich oder ist es subtiler?
Das sehen Sie demnächst bei uns am Zimmertheater. Seien Sie gespannt.
Medea ab Samstag im Zimmertheater. Wie ist es für dich als Schauspieler dann auf der anderen Seite die Regie zu führen?
Ich mag das sehr. So, also ich mag das auch sehr, dass man, es ist irgendwie, ja, jetzt werde ich,
Jetzt wird es sentimental. Nein, es ist absolut verständlich, dass Endre auch ein bisschen sentimental wird, weil auch das muss man mal natürlich sagen. Es ist so, dass der Endre 7 Jahre am Zimmertheater ist und jetzt aber zum Januar 2015 unser Ensemble leider verlassen wird.
Ja.
Was wir sehr bedauern, aber...
Ja, aber es ist, also ich glaube, ich werde nicht ganz weg sein, also bin ja hier, bin an der Uni auch dann tätig und kann mir vorstellen, dass das eine oder andere Projekt sich noch ergeben wird.
Das Schöne ist ja, dass er jetzt mit Regie das ein paar Mal gemacht hat. Dann unsere nächste Produktion, das Archimedische Prinzip, wird Endre zum ersten Mal als Dramaturg betreuen, weil ich das nämlich inszenieren werde und ich natürlich nicht selber mein eigener Dramaturg sein kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass Endre gesagt hat, ey, ich möchte das machen. Also insofern, er wird uns in verschiedenen Formen doch erhalten bleiben.
Auch sehr dankbar dafür, dass sie das... also diese Gelegenheit kriege, das zu machen, weil das, also für dem her, mir macht das wirklich einfach großen Spaß, neues Terrain zu erkunden und ich, das würde ich auch so stehen lassen.
Und dazu zählt jetzt aber auch, dass du den Abschied, den Schritt raus aus dem festen Ensemble auch machst.
Ja, also ich habe jetzt gerade im Moment, wie soll man sagen, also ich muss jetzt nicht unbedingt Spielprojekte annehmen, also mir macht das großen Spaß, ein Projekt vorzubereiten, also ich habe eigentlich genau vor einem Jahr diesen Medea-Text gefunden und da vor einem Jahr kam ich dann auch ins Büro und habe mich seitdem damit beschäftigt und ich finde, dass diese Art von Projektarbeit finde ich eigentlich... also entdecke ich gerade, dass mich das gerade begeistert, dann würde ich das eigentlich gern weitermachen, so in dem Sinn.
Also dann sporadisch als Gast, aber die Hauptzeit wirst du dann an der Uni verbringen oder was
machst
du da?
Ja, an der Uni oder das Büro mit neuen Projekten versuchen zu begeistern und das nächste dann.
Was machst du an der Uni?
Dort bin ich in Literatur- und Kulturtheorie Master und ich meine, da muss ich auch immer, wenn man schon hier in der Öffentlichkeit spricht, auch nochmal dem Herrn Braungart ein Dankeschön schicken, falls er das hört, weil er hat dieses tolle Modul eingerichtet mit diesem freien Projekt, wo man ein wissenschaftliches Projekt auf die Beine stellen konnte und ich konnte diese Inszenierung praktisch als wissenschaftliches Projekt anrechnen, was auch so war, also auch gerade auch mit der Arbeit mit Frau Berndt und mit dem Umgang mit Mythos und Narratologie und das dann eben nochmal danke an das Zimmertheater, dass sich das alles irgendwie verheiraten ließ, diese verschiedenen Konzepte und so, das war wirklich, dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Und das Ergebnis ist auch wirklich jetzt sehr schön geworden.
Echte Synergie-Effekte dann, ja. Schön, dass sich das so umsetzen lässt. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Medea ab Samstag im Zimmertheater. Ich danke euch, dass ihr da wart. Toi, toi, toi.
So viele. Wird schon schief gehen, sage ich jetzt. Man genau. Darf ja nicht Danke sagen.
Ja, ja, ja. Genau. Was wird da passieren? Ist das der Aberglaube, der auch
das
ein
ist
Mythos
einfach so ein Theater-Aberglaube. Man darf auf das Toi, toi, toi einfach sich nicht bedanken.
Genau.
Also es gibt ja so verschiedene Theater... Scherzchen, was man alles nicht darf. Man darf zum Beispiel auf der Bühne nichts essen oder trinken, was nicht Requisit ist. Also ganz wichtig.
Keinen echten Apfel oder so?
Na, also doch, wenn der Apfel ein Teil der Inszenierung ist, ja. Aber wenn man auf der Probe oder sonst wie irgendwo ist, darf man auf der Bühne nichts essen oder trinken, was nicht dazugehört.
Das ist so. Und wer Requisiten aber isst, der... angeblich, das gilt auch als Spruch, schläft mit den Hospitanten. Tinnen. Das gilt so als...
Das kannte ich noch nicht.
Auch rein, ne? Wir können ja einen Abend über Theater haben.
Ja, genau, das wäre vielleicht meine Idee.
Genau, ne? Vom klassischen griechischen genau. Mythos zum Theatermythos. Ja, danke, dass ihr da wart. Das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wiederholung dann nochmal am Samstagmorgen zwischen 6 und 8. Wir sind am Montag wieder für euch da, dann mit den Kollegen vom LTT. Dramaturg Lars Helmer, und es geht um den Messias, aber auch um die kommenden Premieren Forever 27 von Heiner Kontschak und das Versprechen nach Friedrich Dürrematt. Da müssen wir dann 3 Stücke hier verhandeln in einer Stunde.
Darf ich noch was loswerden? Wenn wir schon in der Öffentlichkeit sind, die Kollegen vom LTT haben nämlich heute Premiere mit dem Messias, und dann sage ich jetzt auf der Seite hier mal toi, toi, toi.
Ja, kann sich... Kommt niemand in die Gefahr, sich bedanken zu müssen.
Genau.
Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.